50 Jahre her, haben wir als Familie in Celle gewohnt. Und mein Vater hat in einer diakonischen Einrichtung gearbeitet in Lobetal. Da gab es einen Pastor Reske. Ich glaube, den Namen kennen manche von euch. Und der hatte Verbindung zu eurer Tante Gertrud. Und damals, Mitte der 60er Jahre war das, wurde die Hütte Geborgenheit aufgebaut. Da war mein Vater mit dabei. Der hat mitgebaut. Damals, immer von Celle aus, sind sie am Wochenende nach Hamburg gefahren und haben die Hütte gebaut. Meine Großmutter, die schon über 20 Jahre tot ist, ist 1996 gestorben, das war eine gute Freundin von eurer Tante Gertrud. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Tante Gertrud als auch meine Großmutter sich sehr freuen, dass diese Verbindung zwischen euch und unserer Familie immer noch besteht. Es ist ein ganz großes Geschenk. Ich bin sehr gerne bei euch. Vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Ich möchte noch mal an den Anfang dieses Gottesdienstes erinnern. Da war das Stichwort Heimkommen. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Natürlich Heimkommen, das tue ich auch nachher. Wenn ich nach Hause fahre zu meiner Familie nach Uetersen, dann komme ich heim. Das ist richtig. Andere Menschen kommen anders heim. Eure Tante Gertrud ist heimgekommen. Oder andere, die ihr kennt, Menschen, die gestorben sind und die jetzt bei Jesus sind, die sind nach Hause gekommen, heimgekommen. Das ist die eine Richtung. Dass Menschen, wenn sie sterben, wenn sie ihr Leben mit Gott gelebt haben und sterben, dann ewig bei Gott sein werden. Das ist die eine Richtung. Um die andere Richtung soll es jetzt gehen. Wie geht das eigentlich, dass Jesus zu uns kommt? Nicht, dass wir heimkommen zu ihm, sondern dass er zu uns kommt, dass Gott zu uns kommt. Ich weiß nicht, an welchen Orten ihr heute schon gewesen seid. Sicher heute Morgen zu Hause. Ich vermute mal, die meisten sind zu Hause aufgewacht. Aber vielleicht habt ihr auch schon irgendein Programm hinter euch. Es war schönes Wetter heute. Vielleicht waren manche schon mit Kindern oder Enkelkindern in der Eisdiele zum Beispiel. Auch ein schöner Ort. Oder bei Freunden eingeladen zum Mittagessen. Auch ein schöner Ort. Vielleicht haben andere aber auch einen Krankenbesuch gemacht. Der Ort war vielleicht nicht so schön. Oder sind in einem Pflegeheim gewesen, bei einem alten Menschen, der nicht mehr alleine leben kann. So erleben wir in unserem Leben sehr unterschiedliche Orte. Die einen, an die wir gerne kommen, wo es schön ist, wo wir gute Erinnerungen haben und gute Erlebnisse machen. Gute Erfahrungen machen und die anderen Orte, die nicht so gut sind, wo wir nicht so gerne hingehen, ins Krankenhaus. Vielleicht war jemand bei der Polizei vorgeladen oder irgendetwas anderes. Wie kommt Jesus eigentlich zu uns? Wie kommt Gott zu uns an unsere Orte? Dazu möchte ich einen Bibeltext lesen aus dem Alten Testament. Aus 1. Mose 28, ab Vers 10. Ich lese das nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und da heißt es, Jakob verließ Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er sich um. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich ja als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Manche kennen die Geschichte von Jakob vielleicht. In der Übersetzung Hoffnung für alle ist von einer Treppe die Rede, die ein ganz wesentlicher Teil dieser Geschichte ist. In der guten alten Lutherbibel ist es eine Leiter, von der die Rede ist. Ist nicht so entscheidend, ein Gegenstand, ein Bauwerk, auf dem man auf- und absteigen kann. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen wichtig. Es geht um Jakob. Ich finde Jakob, das ist eine ganz interessante Person im Alten Testament. Jakob, das ist der Betrüger. Ja, es ist so, ne? Jakob, das ist der Betrüger. Das gehört zu seinem Leben dazu. Das ist, so, ist sozusagen die Vorzeichen, das Vorzeichen vor der Klammer seines Lebens. Jakob, der Betrüger. Ich will nicht die ganze Geschichte erzählen. Jakob hatte seinen Bruder betrogen, er hatte seinen Vater betrogen. Letztlich hatte Jakob Gott betrogen, hatte sich einen Segen erschlichen, der ihm eigentlich so nicht zustand. Und nun ist Jakob auf der Flucht. Und auch da genauso, auf der Flucht vor seinem Bruder, auf der Flucht vor sich selbst vielleicht, in Erschütterung vor dem, was er getan hat, und auf der Flucht vor Gott. Es gibt dieses gute alte Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Näher mein Gott zu dir, das hat er wahrscheinlich nicht gesungen. Er wollte eher weg von Gott. Nicht näher mein Gott zu dir, sondern vor allen Dingen weit weg. Jakob auf der Flucht. Das Singen war ihm wahrscheinlich sowieso vergangen. Ich vermute, er hatte Angst um sein Leben. Was habe ich da gemacht? Was passiert jetzt? Wer stellt mir nach? Wer rennt hinterher und versucht mich einzufangen, mich vor Gericht zu zerren oder am Ende mich umzubringen, vielleicht sogar? Dieser Erstgeburtssegen, um den es damals ging, von dem erhoffte er sich Sicherheit und Wohlstand. Für sich, für seine Sippschaft, für seine Familie, für seine Zukunft. Er erhoffte sich Sicherheit und Wohlstand. Und nun ist er auf der Flucht, weit weg von Sicherheit und Wohlstand. Eher Unsicherheit und Gefahr. Allein in der Wüste. Das ist der Ort von Jakob. Das ist der Ort von Jakob. Er allein in der Wüste. Jakob ist nicht nach Hause gekommen, ganz im Gegenteil. Er hat nichts mehr gehabt, kein Zuhause, weder ein Zuhause bei Gott, noch ein Zuhause bei Menschen. Jakob ganz allein in der Wüste. Ich möchte mir gerne mit euch zusammen diesen Ort ein bisschen genauer angucken, an dem er sich da vorfindet in der Wüste. Dieser Ort hat wie jede Medaille, wie jede Münze, zwei Seiten. Und ich gucke mir mit euch zusammen die Vorderseite dieses Ortes an, die Vorderseite dieser Münze sozusagen. Und dazu vier Gedanken, was diesen Ort auszeichnet, diesen Wüstenort. Das erste, Einsamkeit. Jakob ist alleine in der Wüste. In der Wüste ist niemand gern alleine. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, ist keine Hilfe da. Wenn ich mich hinlege und schlafe in der Wüste, dann weiß ich nicht, was passiert. Da ist keiner, der über mir die Wacht hält. Und wo ist seine große Familie, seine Sippe? Niemand da. Jakob alleine. Wohlstand, in weite Ferne gerückt. Wie soll sich jetzt an diesem Ort, in dieser Einsamkeit, Gottes Segen zeigen? Ich glaube, dass es ziemlich viele Menschen gibt, die das kennen. Einsamkeit. Vielleicht sogar, wenn sie unter vielen Menschen sind, dass sie sich trotzdem einsam fühlen. Dass sie sagen, da sind zwar viele Menschen um mich rum, aber die verstehen mich nicht. Die wissen nicht, wie es mir eigentlich geht. Vielleicht denkt es auch jemand in einer Gemeinde, vielleicht sogar in dieser Gemeinde. Ich erscheine hier so als wasserdichter Christ, fest im Glauben, Und das ist gar nicht immer so. Und vielleicht fühlt sich jemand mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln alleine, weil das alles so gut und fromm und fertig und perfekt klingt und aussieht. Oder es fühlt sich jemand einsam, der als Christ zum Beispiel in einem großen Unternehmen arbeitet und mit lauter Kolleginnen und Kollegen zusammen ist, denen das völlig egal ist, ob dieser christliche Kollege sonntags im Gottesdienst war oder nicht. Oder jemand fühlt sich einsam als alter oder kranker Mensch. Manche fühlen sich einsam in der eigenen Familie. So ähnlich wie Jakob, einsam in der Wüste. Dabei ist Gott doch ein Gemeinschaftsgott. Gott liegt doch an Gemeinschaft. Gott schafft Menschen, Gott ruft Menschen ins Leben, damit er nicht so alleine ist. Und Jakob hier ganz alleine. Einsamkeit, das ist ein Aspekt dieses Ortes, an dem Jakob sich befindet. Ein zweiter Aspekt, Dunkelheit. Vielleicht habt ihr das noch im Ohr, von dem Bibeltext her, die Sonne war untergegangen. So ähnlich wie jetzt, es wird langsam dunkler draußen, wir müssen das Licht anschalten. Die Sonne ist untergegangen. Es lohnt sich, einmal durch biblische Texte hindurchzugehen, von Anfang bis zum Ende der Bibel und mal zu gucken, wo es überall dunkel wird. Und wenn die Menschen, die die biblischen Texte aufgeschrieben haben, das so aufgeschrieben haben, dass es dunkel wird, dann sagen sie damit nicht nur, dass es Abend geworden ist, sondern Dunkelheit heißt in der Bibel immer auch, Menschen haben den Eindruck, Gott ist weit weg. Es ist die Dunkelheit der Gottesferne. Deswegen war es über der Erde am Anfang dunkel. Gott musste es erst Licht werden lassen, damit klar wurde, hier ist Gott, es ist Gottes Erde, es ist Gottes Werk. Deshalb wird es auf Golgatha dunkel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus. Jesus hat den Eindruck, Gott ist nicht da, Gott ist weg, es wird dunkel. Nicht, es wird einfach Abend, die Sonne geht unter, so wie jetzt eben hier. Dunkelheit ist nicht nur eine Angabe der Tageszeit, sondern auch ein Bild für Gottes Ferne. Deswegen sagen wir ja auch so in einer Redensart oder Redewendung, dass jemand im Dunkeln tappt, dass jemand die Hand vor Augen nicht sieht. Das heißt immer, ich habe keine Perspektive, ich habe keine Klarheit, ich sehe nicht, wo es hingeht. Oder ich denke noch an andere biblische Texte aus dem Neuen Testament vielleicht. Die Jünger auf dem See in dem Boot, der Sturm und es ist dunkel. Und die Jünger haben den Eindruck, Gott ist nicht da. Genau wieder das Gleiche. Es ist dunkel und die Jünger haben den Eindruck, Gott ist nicht da. Und dann heißt es bei dieser Geschichte in den Evangelien, als es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Wenn es hell wird, ist Jesus da. Ich finde das unglaublich, wie das so ineinander spielt. Die Tageszeiten auf der einen Seite hell und dunkel und Jesus ist da und Jesus ist nicht da auf der anderen Seite. Und das geht so ineinander, fast wie ein Reißverschluss, wie die Zähne eines Reißverschlusses ineinander greifen. Dunkelheit, ich vermute, das kennen auch manche von uns, die sich vielleicht selber auch fragen, wie soll das weitergehen mit mir, mit meiner Familie, mit meinem Beruf, mit meinem Leben, mit dem Alter vielleicht? Wie soll das weitergehen mit meinen Beziehungen, in denen ich lebe? Wie soll das weitergehen? Ich habe den Eindruck, ich stehe im Dunkeln. Ich sehe die Hand vor Augen nicht, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich glaube, dass auch Gemeinde solche dunkle Zeiten kennt. Dass auch Gemeinden das erleben und sich fragen, wie das eigentlich weitergehen soll, weil sie den Eindruck haben, es ist dunkel geworden. Wir haben vorhin ein Lied gesungen von guten Mächten, treu und still umgeben. Das ist ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, der große evangelische Theologe der bekennenden Kirche im Dritten Reich, Zeit des Nationalsozialismus. Auch das war eine sehr dunkle Zeit, in der auch Christen gefragt haben, wie soll das eigentlich weitergehen? Die verfasste Kirche hatte sich auf die Seite der Nazis geschlagen. Die wenigen bekennenden Christen in einigen wenigen Freikirchen, bei denen wurde es immer schwieriger. Wie soll das eigentlich weitergehen? Dunkelheit. Ein dritter Aspekt dieses Ortes, an dem Jakob sich befindet, Trostlosigkeit. Es gibt so ein Bild oder eine Szene in diesem Bibeltext, den ich gelesen habe. Das ist ein wahrhaft diakonischer Dienst. Vielen Dank, Nano. Vielleicht. Ja, genau, das mit der Trockenheit ist furchtbar, ne? Genau. Aber das mit der Trostlosigkeit ist noch viel schlimmer. Vielleicht habt ihr das noch im Ohr von dieser biblischen Geschichte, die ich euch vorgelesen habe. Der Jakob nimmt sich einen Stein als Kopfkissen. Ich hoffe und wünsche sehr, dass ihr heute Nacht besser schlafen könnt. Und dass ihr ein weiches Kissen habt und euch nicht einen Stein nehmen müsst, so wie Jakob. Da ist nichts Schönes dran. Sich hinlegen und einen Stein als Kopfkissen, das ist kalt und hart. Und wie sieht so ein Gesicht aus, wenn man morgens wach wird und in den Spiegel guckt und hat die Nacht auf einem Stein verbracht? Das hat sich alles hier eingeprägt. Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Das ist die harte Realität, die Jakob erlebt. Die harte Realität im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Stein als Kopfkissen. Nichts Schönes, nichts Weiches, nichts Kuscheliges, Gemütliches, sondern steinhart im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Trost. Trost, dieses Wort, das wir gar nicht so häufig benutzen, hängt von der Geschichte her, von der Entstehungsgeschichte her mit dem Wort Treue zusammen. Trost und Treue, das sind Worte, die haben den gleichen sprachlichen Ursprung. Und wenn Jakob das hier als trostlos erlebt, dann heißt das, er hat niemanden mehr, der ihm die Treue hält. Das ist trostlos, wenn ich niemanden mehr habe, der mir die Treue hält und der mir die Treue hält, trotz allem, was gewesen ist. Da ist niemand, der ein Bündnis mit ihm eingeht, der sagt, Jakob, du und ich, wir beide, wir machen jetzt weiter. Jakob ist einsam, für Jakob ist es dunkel und für Jakob ist es trostlos. Trostlos, das sagen wir auch, wenn wir graue Hochhäuser sehen, das wirkt irgendwie trostlos. So betongrau eben. Aber trostlos ist es an vielen Orten, an denen Menschen sich befinden. Krankenhäuser haben so etwas Trostloses an sich. Das finde ich schon schwierig. Wenn man so die Gänge lang geht und so sieht, da Schwestern hin und her rennen, die auch nicht wissen, wo sie zuerst anpacken sollen. Menschen, die da irgendwie alleine sind, die keinen Besuch bekommen. Schwierige Diagnosen, die gestellt werden. Schlimme Nachrichten, die weitergesagt werden müssen, das ist trostlos. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen in Krankenhäusern den Eindruck haben, dass da eben niemand ist, der ihnen die Treue hält oder die Hand hält. Ist ja was ganz Ähnliches vielleicht. Trostlos sind vielleicht auch Biografien von Menschen. Vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, wo ihr den Eindruck habt, das Leben ist eine einzige Ansammlung irgendwie von Trostlosigkeiten. Und das ist unabhängig davon, ob es einem Menschen wirtschaftlich gut geht oder nicht. Wenn ich in Hamburg in der Innenstadt bin, da wo in den Geschäften Klamotten angeboten werden, die sind so teuer, dass ich da gar nicht erst reingehe, da sieht man dann manchmal Leute rumlaufen mit ihren edlen Gewändern und Taschen und Schmuck. Und wenn ich mir dann die Gesichter angucke, denke ich manchmal trostlos, leer, ganz komisch. Es scheint nicht so zu sein, dass Geld, das wirtschaftliche Erfolg, das verhindert. Trostlosigkeit. Trostlosigkeit, das empfinden vielleicht manche Menschen, die sagen, jeder Tag sieht aus wie der andere. Morgen schon wieder arbeiten gehen. Soll das jetzt noch 30 Jahre so weitergehen? Trostlosigkeit erlebt vielleicht auch mancher, der merkt in einer bestimmten Sache, ich engagiere mich immer wieder, ich setze mich immer wieder ein, aber es geht nicht voran. Es wird nicht besser. Ich sehe keinen Erfolg. Ich mühe mich ab, aber es hilft nicht. Vielleicht ist es auch in einer Gemeinde so, dass es solche Situationen gibt, wo Menschen sagen, das ist doch trostlos. Es wächst nicht, es entsteht nichts. Lohnt sich der Einsatz noch? Wer hält uns eigentlich noch die Treue? Trostlosigkeit. Und ein vierter Gedanke noch zu diesem Ort, zur Vorderseite dieses Ortes. Ein viertes, was Jakob erlebt, ist das Gefühl von Sinnlosigkeit. Trostlos, das ist ja schon negativ genug, sinnlos, das ist fast noch eine Stufe weiter. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Warum soll ich mich noch engagieren? Denkt vielleicht auch Jakob. Wie soll aus meinem Leben noch etwas werden? Er hat sich Wohlstand gewünscht und Segen, Familie, große Sippe, und jetzt liegt er da allein in der Wüste, den Kopf auf einem Stein. Ja, und das war's. War am Ende sogar dieser Betrug, den er vollzogen hat, sinnlos? Hat sich das überhaupt nicht gelohnt? Sinnlosigkeit. Die Frage, lohnt sich mein Einsatz noch, mein Engagement? Vielleicht auch mein Einsatz in der Gemeinde? Ist das, was ich tue, überhaupt richtig? Habe ich an der richtigen Stelle investiert? Dieser Ort hat einen Namen. In dem biblischen Text hat dieser Ort einen Namen, Luz, L-U-S. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Ich habe nachgelesen, es gibt eine Auslegung, die sagt, Luz, das heißt eigentlich Walnussstätte. Aber warum heißt ein Ort mitten in der Wüste Walnussstätte? Vielleicht, weil es keine Walnüsse gibt da. Nichts außer ein paar Steinen und Sand und irgendwie so ein bisschen Rest noch von irgendwas. Jemand hat mal gesagt, Luz, das ist einfach ein lausiger Ort. Da ist es einfach lausig, ungemütlich, kalt, da will keiner sein. Luz, das ist ein Ort, an dem niemand sein wollte. Jakob will da nicht sein. Die lausigen Orte, die wir vielleicht kennen und an denen wir uns jeden Tag immer wieder mal wiederfinden, ja, die sind eben auch so, Luz, lausig. Da möchte niemand sein. Niemand wünscht sich einen solchen Ort. Das ist die Vorderseite dieses Ortes. Einsam, dunkel, trostlos, sinnlos. Jetzt kommt die Rückseite, die ist etwas schneller beschrieben. Wie jede Medaille, jede Münze. Die Rückseite dieses Ortes. Eine Rückseite sieht man nicht gleich. Ich habe auch eine Rückseite, die seht ihr jetzt auch nicht. Die seht ihr nachher, wenn ihr vielleicht mal hinter mir lang geht oder so. Oder wenn ich mich jetzt umdrehe, aber das mache ich jetzt nicht. Die Rückseite sieht man nicht. Das war für die Menschen früher zum Beispiel eine große Frage, wie sieht die Rückseite des Mondes aus? Die sehen wir ja nicht. Noch lange bevor es die Raumfahrt gab. Wie sieht die Rückseite des Mondes aus? Die kennen wir gar nicht. Muss komisch gewesen sein, diese Frage. Es gibt Rückseiten, die würden wir gerne sehen, aber wir kennen sie nicht. Eine Rückseite muss sich erschließen. Und so ist das auch an diesem Ort, an dem Jakob ist. Da gibt es eine. Neben der Wirklichkeit, die er erlebt, gibt es eine zweite Wirklichkeit, die er im Moment nicht erlebt, aber die trotzdem da ist. Und diese Wirklichkeit muss sich ihm erschließen. Noch genauer müsste man sagen, Gott muss sie ihm offenbaren, ihm zeigen, weil er sie von sich aus nicht sieht. Das ist immer so. Wenn Menschen etwas von Gott erfahren oder erkennen, wenn Gott sich einem Menschen zeigt, dann geht das nur in dieser Richtung, Offenbarung. Gott muss sich einem Menschen zeigen. So geht das. So lernen Menschen Gott kennen. Nie andersrum. Ich kann mich nicht entschließen und sagen, ich lerne Gott jetzt kennen und jetzt mache ich die Tür auf und da steht er. Sondern Gott muss sich mir offenbaren. Das ist ein Geschenk, ein Geheimnis. Das Stichwort fiel, glaube ich, vorhin schon mal. Geheimnis. Und wie zeigt Gott jetzt dem Jakob, dass es neben der Wirklichkeit, die der Jakob da erlebt, ganz aktuell, ganz hautnah, dass es eine andere Wirklichkeit gibt im Traum? Das mag wohl so sein, dass Gott zu Menschen manchmal in einem Traum redet. Wir wissen das von manchen Moslems, die zum Glauben kommen, dass sie zum Glauben kommen, weil sie von Gott einen Traum geschenkt bekommen. Finde ich schon sehr bemerkenswert, dass Gott diesen Weg wählt. Und was träumt Jakob? Jakob sieht eine Leiter oder Treppe, heißt das in dem Text, den ich gelesen habe. Das ist eine Treppe, eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Also eine Treppe, eine Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Und da ist sozusagen Bewegung auf dieser Leiter, auf dieser Treppe. Die Engel Gottes steigen daran herauf und herunter. Diese Leiter, diese Treppe, das ist die Verbindung zwischen Gottes Wirklichkeit und Jakobs lausigem Ort. Da gibt es also eine Verbindung. Jakob hatte die nicht gesehen. Jakob kannte nur Trostlosigkeit, Einsamkeit, Dunkelheit, Sinnlosigkeit. Aber es gibt diese Verbindung. Nur Gott muss sie dem Jakob erst zeigen in einem Traum. Deshalb sagt der Jakob auch, als er wach wird, tatsächlich, Gott ist an diesem Ort und ich hätte es beinahe nicht gemerkt. Ich hätte es beinahe übersehen. Ich hätte es beinahe verschlafen. Gott ist hier und ich habe gar nicht daran gedacht. Was ist denn jetzt los? Und dann tut Jakob etwas sehr Wichtiges. Er gibt diesem Ort einen neuen Namen. Ich glaube, das ist gut. Wenn etwas Besonderes geschieht, dass Orte oder vielleicht auch sogar Menschen einen neuen Namen bekommen. Das passiert ja auch bei Menschen der Bibel. Wenn etwas Besonderes geschieht, dann bekommen sie einen neuen Namen. Jetzt sollst du Petrus heißen. Jakob gibt diesem Ort Luz einen neuen Namen. Der Ort heißt nicht mehr Luz, nicht mehr lausiger Ort, sondern Bethel. Und Bethel heißt Haus Gottes. Mitten in der Wüste, kein Gebäude, nur Wüste. Und Jakob nennt diesen Ort Haus Gottes. Das heißt, auch der lausigste Ort, an dem wir uns befinden, kann zu einem Haus Gottes werden. Und deshalb richtet der Jakob ein Denkmal auf. Denkmal dran. Das heißt Denkmal, ja. Er richtet ein Denkmal auf. Er schichtet Steine aufeinander und übergießt sie mit Öl. So haben Menschen das damals gemacht. Ein Denkmal aufgerichtet, damit er es nicht vergisst. Tatsächlich, Gott ist an diesem Ort. Das soll dieses Denkmal ein für alle Zeit deutlich machen. Nur ein ganz kleines Nebengleis. Ich habe vorhin gesagt, Jakob ist ein Betrüger, ein Halsabschneider, ich weiß nicht, wie man das noch so beschreiben soll. In dieser Situation müsste man denken eigentlich, Jakob fällt auf die Knie und dankt Gott für diesen Traum und sagt, guter Gott, jetzt wird alles anders, ich krempel mein Leben um, es wird alles neu. Was macht Jakob? Er fängt mit Gott an zu handeln. Und wir denken, Jakob, was machst du eigentlich da? Mitten in der Wüste, völlig alleine, eigentlich dem Tod preisgegeben. Und Gott zeigt dir, dass er da ist. Und du fängst jetzt an, mit Gott zu handeln. Welche Position nimmst du eigentlich ein? Welches Mandat hast du denn dafür, mit Gott zu handeln? Wenn du Gott mich wieder zu meiner Familie zurückbringst, wenn du das alles wieder zusammenkittest, was ich kaputt gemacht habe, sage ich mal in Klammern, wenn du das alles wieder richtest, dann sollst du mein Gott sein. Ich finde, der Jakob, der ist, also, das ist schon ein irgendwie interessanter Mann. Ja. Da merkt man, wie tief so etwas in der Persönlichkeit eines Menschen verwurzelt ist, verankert ist, ganz, ganz tief unten. Und deswegen ist er auch an dieser Stelle so, wie er vorher schon war. Das ist so ein Händler. Der denkt, er könnte mit Gott einfach handeln. Er würde Gott so auf Augenhöhe begegnen und jetzt machen die mal ein Geschäft, ein Deal. Es gibt im Moment auch einen großen Politiker, der denkt auch immer, er macht einfach nur irgendwelche Deals. Und ich denke immer, wer bist du denn? Kannst du erst mal zuhören und dir ein paar Gedanken machen und nicht nur immer nur von Deals reden? Interessant finde ich, dass Gott Jakob an dieser Stelle nicht zurückweist. Also Gott könnte Jakob ja auch zusammenfalten und sagen, Jakob, was denkst du eigentlich, wer du bist? Jetzt sei doch mal still, setz dich mal hin oder besser noch, geh auf die Knie und ich werde jetzt mal mit dir reden und du hörst mal zu. Nein, Gott weist den Jakob nicht zurück. So ist Gott. Gott weist eben Menschen nicht zurück. Egal mit welcher Persönlichkeit, mit welcher Lebensgeschichte, mit welchen Charaktereigenschaften sie zu ihm kommen. Er weist sie nicht zurück. Das ist die Rückseite dieses Ortes. Gott ist da und ich hätte es beinahe nicht gemerkt. Und dieser Ort hat eine dritte Seite. Besser als jede Medaille, besser als jede Münze. Dieser Ort hat eine dritte Seite. Und die dritte Seite ist nicht eine Vorderseite und auch keine Rückseite. Die dritte Seite ist eine prophetische Seite. Also wir treiben jetzt eigentlich sogar ein bisschen Theologie miteinander. Aber das schadet ja nicht. Es ist ja nicht bei der Leiter, bei der Treppe geblieben. Gott hat diese Welt ja ganz erreicht. Nicht nur damals im Traum bei Jakob. Aus der Leiter ist das Kreuz geworden. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist nicht einfach nur die Leiter, die Treppe im Traum von Jakob, sondern die Verbindung zwischen Gott und Mensch, das ist das Kreuz Jesu Christi. Ein für alle Mal, für alle sichtbar, nicht nur für einige Auserwählte im Traum, sondern für jeden Menschen, der über diese Erde geht. Deshalb gibt es eine Verbindung zwischen Gottes Wirklichkeit und unseren lausigen Orten. Und diese Verbindung zwischen Gottes Wirklichkeit und unseren lausigen Orten, das ist Jesus. Und Jesus kennt lausige Orte. Nicht nur meinen lausigen Ort. Seinen lausigen Ort Golgatha, den kennt er auch sehr gut. Und Jesus weiß, was es heißt, den Eindruck zu haben, Gott hat mich verlassen. Das heißt, egal wie unsere Wüste aussieht, wie das ist mit Einsamkeit, mit Sinnlosigkeit, mit Trostlosigkeit, mit Dunkelheit, Jesus wird immer sagen, ich kenne das sehr gut. Ich kenne deinen lausigen Ort. Ich war selber da. Ich war selber an einem solchen lausigen Ort. Welche Berechtigung hätte ich zu sagen, dass er nicht an meinen lausigen Ort kommen könnte? Keine. Und so werden auch unsere lausigen Orte zu einem Haus Gottes, zu Bethel. Egal wo ich bin, egal wo ihr morgen seid, die Frage, wo ist Gott hier eigentlich, ist letztlich verkehrt. Ist Gott hier überhaupt da? Ja, natürlich ist er da, an jedem lausigen Ort. Vielleicht ist Gott sogar besonders an den lausigen Orten. An den Orten, wo Menschen leiden, wo Menschen verfolgt werden. An den Orten, wo Menschen sterben, an den Orten, wo Menschen einander Unrecht tun, da ist Gott vor allen Dingen da. Was machen wir mit diesem biblischen Text jetzt und mit unserem Leben? Ich möchte zum Schluss nochmal auf uns gucken und auf unsere Orte. Wenn ich mir den Jakob angucke und denke, schon interessant, Gott schreibt mit diesem Mann Geschichte, dann ist die gute Botschaft darin auch, Gott kann mit jedem Menschen Geschichte schreiben. Mit mir genauso wie mit jedem von euch. Und Gott hat ja schon ganz viele Geschichten geschrieben im Leben von Menschen. Und manches haben wir ja heute auch gehört. Gott schreibt Geschichte mit Jakob. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, deren Leben bis jetzt völlig daneben war. Da kann so viel neu und anders werden. Gott schreibt Geschichte mit uns. Was für eine Ehre, dass Gott mein Leben würdigt und sagt, Wolfgang, mit deinem Leben möchte ich Geschichte schreiben. Christian, mit deinem Leben und mit deinem Leben, Brigitte, und mit euer aller Leben. Gott sagt, ich möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Das finde ich irre. Und nochmal ein Blick auf unsere Orte. Die sind sehr unterschiedlich. Die Wohnungen und Häuser, in denen wir leben, die Krankenhäuser, die wir besuchen, die Behörde, bei der wir sind, weil es einen Antrag gibt, den wir einreichen müssen, die Polizei, bei der ein Vater vielleicht mit seinem Sohn auftauchen muss, weil der Sohn Blödsinn gemacht hat, die Kita, ein Gefängnis möglicherweise, die Schule, ein Pflegeheim, die Psychiatrie, egal mit welchen Orten wir es zu tun haben. Jeder Ort kann zu einem Haus Gottes werden. Also überlegt mal vielleicht für heute Abend, aber vielleicht auch vor allen Dingen für morgen, für Montag. Was sind die Orte, an die ich gehe am Montag? Und wenn ihr diese Orte erreicht, ein bestimmtes Gebäude, dann befestigt in Gedanken mal über der Tür ein Schild, Haus Gottes, und dann reingehen und mal gucken, was passiert. Selbst wenn es das Finanzamt ist. Haus Gottes. Ich wünsche euch und mir von Herzen, dass wir das erleben, jeden Tag neu, dass auch der lausigste Ort, an dem wir uns befinden, für uns zum Haus Gottes werden kann und dass wir darin Jesus begegnen. Ich möchte mit uns zusammen beten.